Was so unglaublich fehlt, ist vor allen Dingen das Zukunftsbild. Wo will das Unternehmen in der Zukunft stehen? Nicht heute Positionierung, sondern in 5 Jahren zum Beispiel in eben dieser anvisierten Zukunft. Ich glaube eben an diese Quick Wins, an diese schnellen Erfolge. Ja, weil der große Berg, ja, auch den können wir nur bezwingen, wenn wir erst kleine Schritte gehen. Und im Tal ist das alles noch mäßig. Und dort können wir üben. Und dann können wir erste Erfolge vorweisen. Und dann klappen solche Change-Projekte über diese Maßnahmen auch sehr, sehr schnell. Die Erfolgsgeschichten sind da, die Zuversicht ist da und ein Schritt gibt den anderen.
Ja, hallo, du hörst Organisationen entwickeln, den Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln und ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute geht es um Transformation, um 10 Tipps zur Transformation und zwar von Anne M. Schüller. Anne kennt die Unternehmenswelt aus dem FF. Weit über 20 Jahre lang und auch in 10 verschiedenen Ländern war sie in leitenden Positionen internationaler Unternehmen tätig. Ich war schon immer Pionier und Übermorgengestalterin. Oft konnte ich mit frischen Gedanken und unkonventionellem Tun wirklich Großes bewirken. Manchmal bin ich leider gescheitert, meist an Menschen, die Altes bewahren wollten und Neues als Bedrohung empfanden, sagt sie. Ja, 2002 hat sie sich dann aus der Konzernwelt verabschiedet und arbeitet seitdem als Keynote-Speaker, Management-Denkerin und Business-Coach. Ja, und hier ist sie dann in meinem Podcast. Anne Schüller, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Und lieben Gruß an die Hörer.
Ja, du hast ein Buch geschrieben, aber bevor wir da reinschauen, wir würden dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Was sind denn so 2, 3 Stationen deines Lebens, die du hier gerne mit uns teilen möchtest, weil du sagst, ja, die waren irgendwie für mich entscheidend oder das war eine Wendung oder das war ganz wichtig für mich. Und vielleicht sind es heute andere Dinge als die, die du morgen erzählen würdest. Aber wie würdest du heute darauf antworten?
Ja, also mein Leben ist wild gewesen oder ist es immer noch und kunterbunt. Und ich habe mal eben schnell im Kopf gerechnet, ich habe ziemlich genau 24 Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Also immer im Sales, im Marketing war ich am Schluss CMO eines großen internationalen Hotelkonzerns. Mhm. Das heißt, ich kenne die organisationalen Strukturen und auch alles, was dazugehört, damals, wie leider heute immer noch sehr stark Shareholder Value getrieben in den großen Unternehmen. Und ich kenne das eben aus eigenem Erleben und ich habe mich dann 2001 selbstständig gemacht und seitdem bin ich also quasi auch jetzt 24 Jahre, Halbzeit oder doppelt, bin ich jetzt selbstständig und arbeite im Wesentlichen als Speaker, um Impulse zu geben, eben auf großen Bühnen vor dem Management im Wesentlichen, um die zu inspirieren, eben mit ihrem Unternehmen in die Zukunft zu gelangen. Und daneben mache ich Workshops, also interaktive Zusammenarbeit und ich habe 18 Bücher geschrieben.
Also, oh ja.
Mhm. Also ja. Fast jedes Jahr ist in irgendeiner Form ein Buch von und mit mir rausgekommen. Und das Neueste, das ist ja dann auch in den Shownotes, das ganz Aktuelle jetzt, das heißt Zukunft meistern.
Genau. Und darüber wollen wir ein bisschen reden heute. Mhm. Was war denn so der Auslöser, dass du gesagt hast, so, jetzt möchte ich mal hier meinen Senf dazugeben zum Thema Zukunftsgestaltung?
Also bei mir sind die gesamte Buchkollektion ist ein bisschen eine Geschichte. Das heißt, immer ist ein Buch zu Ende und du kennst das auch, du hast ja selber auch ein Buch zumindest, das ich kenne natürlich und gelesen habe, geschrieben, das Aktuelle. Und eine Woche später hat man das Gefühl, man könnte an irgendeiner Stelle schon wieder sehr viel mehr zum Thema zu sagen, sagen zu haben, denn die Dinge ändern sich jetzt auch so schnell. Ja. Ja, und so ist sozusagen immer das letzte Kapitel, als das Buch dann auch zu Ende war und zu Ende sein musste, weil man ja vom Verlag auch Seitenvorgaben bekommt, ist dann immer noch nicht ausgeschrieben. Und dann entwickelt sich sehr bald für mich der Wunsch, dieses nochmal aufzugreifen, dieses Thema, und daraus auch ein neues Buch zu entwickeln. Und so ist jetzt Zukunft meistern entstanden, vor allen Dingen eben vor dem Hintergrund, die Unternehmen sind in den allermeisten Fällen derzeit so sehr bis oben zu mit dem Jetzt, mit den aktuellen Dingen, dass zumindest meiner Erfahrung nach man sich nicht ausreichend rechtzeitig um die Zukunft kümmert. Und das wäre ein wichtiger Appell, eben bei all dem, was jetzt akut zu tun ist, immer auch 10, 20, 30% der Zeit, der Ressourcen auch, vorausschauend, längerfristig betrachtet, dafür zu bereitzustellen, eben auch bereits in die Zukunft zu gucken und sich zukunftsfähig und zukunftsfit zu machen als Unternehmen.
Genau. Das heißt, du hast so den Eindruck, du kannst einen Beitrag leisten durch das Buch, ja, dass eben Unternehmen sich da auch machbar der Zukunftsgestaltung widmen können. So, genau. Weil wenn man das Buch sich anschaut, dann ist es ja nicht einfach so ein Buch, sondern du achtest ja sehr drauf, ganz viele Tipps zu geben, ganz viele Tools vorzustellen, also einfach konkrete Herangehensweisen an die Hand zu geben. Es ist wie so ein bisschen wie so eine Sammlung, ne? Was gibt's da eigentlich alles?
Ja. Genau. Ich nenne es ja auch Trend und Toolbook. Genau. Ja, das eine ist eben, die Zukunft zu verstehen. Das ist immer der erste Schritt, nicht einfach voranzugehen, wie es die Unternehmen oft tut, linear, also wie im letzten Jahrhundert, immer noch linear, von heute eben ins Morgen und ins Übermorgen hoppeln, sondern sich mit der Zukunft zu befassen, wo wird sozusagen die Zukunft, womöglich in Szenarien denkend, wo wird die Zukunft in 5, in 10 Jahren vielleicht sein? Was wird dort aktuell sein, aktuell auch für unsere Kunden, für unser Geschäftsfeld, für unser Geschäftsmodell, und von dort aus zurückrechnen? Was müssen wir dann in 4, in 3, in 2, in 1 Jahr getan haben, um diese Zukunft, dieses Zukunftsszenario und dieses Zukunftszielbild, was wir uns auch geben, dann zu erreichen? Das ist der erste Schritt. Das fehlt den meisten Unternehmen. Was so unglaublich fehlt, ist vor allen Dingen das Zukunftsbild. Wo will das Unternehmen in der Zukunft stehen? Nicht heute Positionierung, sondern in 5 Jahren zum Beispiel in eben dieser anvisierten Zukunft. Und das Zweite ist dann, wenn man das natürlich dann, das mache ich in dem Buch, eben die Trends der Zukunft aufzeigen. Und dann stellt sich den Managern sofort die Frage, habe ich jetzt verstanden? Will ich auch machen? Und müssen wir auch machen? Aber wie denn jetzt? Ja, und bei vielen Büchern ist es so, dann fehlt eben den Manager dieses Wie mache ich das jetzt? Und deswegen habe ich in allen meinen Büchern immer schon so einen Werkzeugkasten aufgemacht und denen einfach einen ganzen Werkzeugkasten voller Tools auch zur Verfügung gestellt, denn dann reicht es nicht, 3 oder 4 oder 5 zu haben. Jedes Unternehmen ist anders, hat einen anderen Reifegrad, und dann brauche ich den ganzen Kasten, um das richtige Tool dann für mich in der einen oder anderen Situation als Unternehmer, als Unternehmen, als Führungskraft herauszuholen.
Ja. Also dein Buch bietet viele Möglichkeiten, hier einzusteigen, und wir haben uns jetzt für heute einen Ausschnitt ausgesucht aus deinem Buch. Also es gibt ja so grob 3 Teile, und jetzt gibt es einen hier so über dieses Thema Transformation. Ja. Und da gibt es deine Top 10 Tipps für gelungene Transformationen. Bevor wir die jetzt aber offenbaren, erstmal nochmal deinen Blick drauf. Was ist denn jetzt überhaupt Transformation? Also viele reden ja von Transformation, viele sagen Change, andere sagen Disruption. Du hast es nochmal ganz schön abgegrenzt voneinander. Ja. Was ist denn jetzt ganz genau die Transformation?
Ja, also zunächst mal der Change. Die meisten Unternehmen sprechen von Change. Change sind kleine Veränderungsmaßnahmen. Ja, ich nenne das auch gern Innovationchen. Da wird nicht im Wesentlichen gewandelt, sondern dann wird es genau das Bestehende einfach ein bisschen besser gemacht, ein bisschen anders gemacht, ein bisschen digitaler, ein bisschen nachhaltiger. Aber im Wesentlichen bleibt man bei dem, was man schon gemacht hat, bei seinem Geschäftsmodell, bei seinen Produkten, bei seinen Services und Lösungen. und verändert sie nur ein bisschen. Also Change ist Veränderung. Transformation ist Umwandlung. Das heißt, ich muss etwas komplett verändern, komplett meine Geschäftsmodelle, weil die alten, mit denen ich vielleicht im Moment noch erfolgreich sein werde, die tragen mich nicht in die Zukunft, weil die Zukunft aus Sicht des Kunden wird eine ganz andere sein. Also vergleichbar immer mit dem Schmetterling, ja, der nicht ein bisschen eine bessere oder fettere Raupe bleibt, sondern der sich umwandelt in ein wunderschönes Wesen, das eine neue Fähigkeit auch dazu bekommt. Es kann nämlich fliegen. Ja, und das ist eben Transformation, und Disruption ist alles Alte hinter sich zu lassen und was völlig Neues zu machen. Die Disruptionen passieren meistens aber nicht im eigenen Unternehmen, sondern in aller Regel kommt der Disruptor von außen, ja, meistens aus Sicht des Unternehmens plötzlich, nur eben gar nicht plötzlich. Wenn man eben die Zukunftstrends sich angeguckt hätte, da wüsste man, was da auf einen zukommt. Nicht plötzlich, nicht unerwartet. Und dieser Disruptor, dem gelingt es eben oft, das Alte komplett zu verdrängen, weil das, was er anbietet, ist was komplett anderes, besseres, Neues. Und dem strömen die Kunden dann zu. So, also das ist jetzt die Differenzierung zwischen diesen drei Punkten. Und jetzt kommt eben einmal immer, ich arbeite immer in zwei Ebenen. Das eine ist die strategische Ebene. Das heißt, da müssen wir überhaupt wissen in Sachen Transformation jetzt konkret, was müssen wir denn transformieren? Welche großen Bereiche gibt's denn da? Und dann kommt sofort eben auch das Operative. Wie fangen wir es denn so schnell wie möglich an? Weil hinten dran sind wir schon. Und das sind eben dann meine Tools. In dem Fall eben zum Stichwort Transformation am Ende 10 ausgewählte Top-Tools, die ich da empfehle.
Genau, da gehen wir jetzt gleich einmal rein. Aber nochmal vorher, wenn man das jetzt so liest und man schlägt es auf, dann könnte man jetzt denken, so, und jetzt kommt sozusagen der Transformationsprozess, jetzt kommen Annes 10 Schritte, so gelingt die Transformation. Das passiert aber nicht, sondern du sagst, nein, und du hast jetzt auch gerade schon das nochmal wiederholt, wir sind ja eh schon hinten dran, also wie können wir es jetzt schnell anpacken? Ja. Und aus welcher Überzeugung heraus ist das eigentlich so dein Blick drauf? Also ich meine, es gibt ja viele, die sich wirklich anstrengen, Unternehmen dabei zu begleiten, wie sie so eine Transformation gestalten können, wie sie das als Prozess sehen können oder als Projekt gar oder es managen können. Und du sagst, nee, nix da, wir gehen mal hier auf die Quick Wins.
Ja. Genau, also bei mir ist es in der nie Entweder-Oder-Prozesse, sondern es sind immer Sowohl-als-auch-Prozesse. Ja? Und dieses 10-Punkte-Programm, also gib mir die Checkliste, sagen ja manche Manager, gibt's da nicht eine Checkliste dafür, gib mir die 10 Punkte und dann arbeite ich die ab und dann bin ich eben diesen gewünschten Schritt weiter. So funktioniert's halt nicht. So hat's vielleicht im letzten Jahrhundert noch funktioniert, als die Wellen noch nicht so hochgeschlagen sind, als die Zukunft noch planbar war. Wir sind ja jetzt in einem sehr komplexen, sehr vernetzten Umfeld, das auch jederzeit sich drehen kann. Und die Krisen, wir sprechen inzwischen von Stapelkrisen, die kommen alle aus allen möglichen Ecken und vernetzen sich. Das heißt, diesen einen Weg, gib mir die 10 Punkte und dann arbeite ich die ab im Rahmen eines üblichen Change-Projektes, das dann auf die Firma ausgerollt wird. Genauso funktioniert es eben nicht. Und es dauert vor allen Dingen viel zu lange, wenn ich mich erst sehr mit diesen Dingen beschäftigen, großes Projekt draus machen, das dann also tageweise, wochenweise, monateweise ausgerollt werden. Ja, da gibt's natürlich viele, muss ich auch sagen, da gibt's natürlich viele Unternehmensberatungen, die leben davon, ja, möglichst viele Mann- oder Frau-Tage zu verkaufen. Das ist schon auch ein bisschen getrieben von manchen externen Anbietern, eben hier ihr eigenes Geschäftsmodell draus gemacht haben. Man muss es aber so nicht in den Unternehmen machen. Ja, also ein Weg beginnt immer damit, dass er begangen wird. Und dazu brauche ich erste, zweite, dritte Schritte. Ich brauche ein Ziel. Ja, und das ist eben dieses Zukunftszielbild, von dem ich da spreche. Ich brauche das Zukunftszielbild meines Unternehmens. Wo wollen wir in 5 Jahren in diesem sich weiterentwickelnden Markt stehen? Und dann beginne ich sehr schnell mit ersten Schritten. Ja, also ich glaube an der Stelle sehr stark an operative Quick Wins. Und das sind eben diese, unter anderem diese 10 Tools, die du da ansprichst und die rausgesucht hast für deine Zuhörer. Ich glaube eben an diese Quick Wins, an diese schnellen Erfolge. Ja, weil der große Berg, ja, auch den können wir nur bezwingen, wenn wir erst kleine Schritte gehen. Und im Tal ist das alles noch mäßig. Und dort können wir üben. Und dann können wir erste Erfolge vorweisen. Und die machen uns mutig auf mehr. Und irgendwann geht es dann den Berg hinauf. Dann habe ich schon geübt. Dann habe ich sozusagen diese Zuversicht. Ich kann es ja. Die letzten 25 Schritte, die haben auch geklappt. Und diese operativen Quick-Wins, die kann ich eben auch aus der Mitte des Unternehmens heraus organisieren. Ja, das große strategische Change-Projekt, das muss ich von oben weg transformieren. Und auch dort müssen wir ja die Dinge verändern. Und aus der Mitte des Unternehmens heraus brauche ich dann bloß eine Gruppe von Menschen, die sehr engagiert, ja, und diese Dinge auch anpacken wollen. Ich muss mir dann auch die richtigen Leute raussuchen. Die sollten es auch freiwillig machen wollen. Und dann klappen solche Change-Projekte über diese Maßnahmen auch sehr, sehr schnell. Die Erfolgsgeschichten sind da, die Zuversicht ist da und ein Schritt gibt den anderen.
Ja, ja. Also es gefällt mir ausgesprochen gut, was du da sagst. Und vor allem, das ist mir auch aufgefallen, wenn wir springen jetzt ja auch gleich mal rein in den See dieser Tools. Aber mir ist es auch aufgefallen, es sind alles Tools, die im Prinzip Kommunikationsformate sind. Ja, ja, also es geht immer um man kann sich immer gut vorstellen, eine Gruppe von Menschen kommt zusammen oder es gibt sowieso gerade irgendein Meeting zu irgendwas und jetzt nutzen wir das einfach mal für was anderes und machen mal was anderes heute. Ne? Zum Beispiel, was ist denn deine Lieblings, also hast du hier so 1, 2, 3 Lieblingstools?
Unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung war ruckzuck ausverkauft und fast täglich erreichen uns neue Anfragen für die Fortbildung. Deshalb kannst du dich jetzt schon anmelden für den nächsten Kurs, der Ende Januar 2025 in Berlin starten wird. Schreib uns einfach an akademie@become-better.org.
Ja, also Lieblingstools, für mich sind die Tools natürlich die besten und letztlich die Lieblingstools, die am schnellsten, am meisten bewirken. Und im Operativen, also wenn ich in traditionellen Unternehmen arbeite, ich unterscheide dann noch zwischen Oldschool- und Newschool-Unternehmen, das kennst du bestimmt, die Unterschiede. Also die Oldschool sind eben diese traditionellen Unternehmen, die ihre organisationalen Strukturen aus der Vergangenheit mitgebracht haben. Newschool-Unternehmen sind mehr die jungen Unternehmen, die noch in einer Wachstumsphase sind und sich deswegen auch ganz anders, vor allen Dingen am Anfang, organisieren. Also wir bleiben in den klassischen Unternehmen und dort haben sich eben über die Strukturen, über die Prozesse, über die Silo-Organisation, da haben sich so viele Regeln und Standards und Normen und Vorgehens- und Verhaltensweisen angesammelt. Und das sind zu viele. Und der große Fehler, den die Unternehmen machen, ist, bevor die was Neues ins Unternehmen reinbringen, tun die das Alte nicht weg. Ja, dass ich vergleich's immer mit dem Sofa. Also wenn ich ein neues Sofa mir kaufen will, dann muss ich ja das alte erstmal aus der Wohnung räumen, um Platz zu schaffen für das neue. Und das wird in den Unternehmen nicht gemacht. Man schleppt aus welchen Dingen auch immer das alte immer weiter mit und wundert sich irgendwann, und das ist genau ja jetzt, die Mitarbeiter sind alle am Anschlag, keiner kann noch irgendein Projekt stemmen und dann habe ich zusätzlich noch das alte mitzuschleppen und abzuarbeiten und kein Mensch überlegt sich, wie kriegen wir das alte weg. So, und an der Stelle gibt zunächst mal die 2-weg-1-dazu-Regel, weil wenn ich ein altes weg tue, um ein neues Tool, Vorgehensweise, Prozess, was auch immer einzuführen, dann bin ich immer noch am Anschlag. Ich habe zwar das Ding gestoppt, aber ich bin immer noch am Anschlag. Drum ist eben mein Hinweis, 2 weg und ein neues dafür. Das heißt, bevor irgendein neuer Prozess, Projekt, was auch immer ins Unternehmen reinkommt, muss ich mir überlegen, welche 2 veralteten können denn weg. So, und das kann man am besten mit den Mitarbeitern machen. Also wir sprechen ja vom Tagesgeschäft, vom Operativen, weil die wissen genau, was weg muss. Ja, und die machen es immer weiter, solange denen nicht jemand sagt, das muss weg. Und die Führungskräfte, die neuen Führungskräfte, die kennen das Alte oft gar nicht, weil die sind neu ins Unternehmen gekommen und sind dann also schier baff erstaunt manchmal, was diesen alten Kram macht ihr noch? Ja, letztlich hatte ich mit einer neuen Vorständin in einem größeren Unternehmen zu tun und es gab da aus alten Zeiten so ein Handbuch, man nannte das Gesetzbuch im Unternehmen. Die neue Vorständin kannte das nicht, weil die aber das nie sozusagen offiziell erlaubt ausgesondert hat, arbeiteten die Mitarbeiter immer noch danach, plus nach dem Neuen, und waren immer so konzerniert, wenn die Dinge auch nicht gut zueinander passen. Mhm. So. Mhm. Also das Alte muss weg. Lange Rede, kurzer Sinn, das Alte muss weg. Und meine Überschrift darüber, das ist sozusagen mein operatives Lieblingstool an der Stelle, ist Kill a Stupid Rule. Ja, das heißt, wir entsorgen, entrümpeln, killen sozusagen all dieses Alte, Verstaubte, Überholte, um was Moderneres, Besseres, Neues in unsere Unternehmenswohnung zu stellen. Und die Mitarbeiter lieben das, weil die sagen, endlich fragt uns mal jemand, endlich dürfen wir mal, kriegen nicht immer ausgerollt, das, was die sich oben ausgedacht haben, sondern dürfen mal sozusagen aus unserem eigenen Fundus heraus mit unserer ganzen operativen Expertise dürfen wir jetzt mal entrumpeln und entmüllen und das alte Zeugs wegbringen, was uns eigentlich hindert, eine wertvolle, junge, frische, neue Arbeit zu machen. Kill us stupid
food. Total gut, ja. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Gewissensfrage. Also stell dir vor, du wärst unser Unternehmensgewissen. Was würdest du uns sagen? Was könnten wir besser machen? Ja. Was müsste sich zügig verändern? Und dann sagst du, viel Platz zum Ausfüllen geben in so einem Workshop. Ja. Was sind deine Erfahrungen damit?
Wunderbar sind die Erfahrungen. Also das ist eins der Tools, das ich noch selber zu meiner Zeit als Führungskraft eingeführt habe. Und zwar, ich habe mich immer damals schon gewundert, dass eben die Unternehmen hier an der Stelle immer noch mit den alten Tools weiterarbeiten. Die alte Form der Kundenzufriedenheitsbefragung. Ja, die alte Form der Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung. Also ganze Fragebögen zum Ausfüllen und der Mitarbeiter in dem Fall wird zum Kreuzchenmacher degradiert. Und hinten bleiben dann noch zwei Zeilen, wo der Mitarbeiter dann noch ein bisschen was Individuelles sagen kann. Und die ganze Arbeit war aber schon letztlich über die Kreuzchen abgearbeitet. Und dann hat er auch keine Lust, noch zwei Zeilen extra zu schreiben.
Ja, und er setzt die Kreuzchen natürlich teilweise auch dort, damit er jetzt bloß niemandem wehtut oder
Natürlich. Also ich habe das sogar erlebt, da steht die Führungskraft dahinter und guckt sich an, wo der Mitarbeiter die Kreuzchen macht. Ja, oder ganze Abteilungen verschwören sich gegen die anderen, weil diese Abteilung, Abteilung A möchte natürlich die sein, die sozusagen das beste Unternehmens- oder Mitarbeiter- oder Teamklima hat. Ja, das heißt, hier ist ein internes Rennen, das hat wieder mit Silo-Denken zu tun. Wer hat sozusagen die beste, in seiner Abteilung die beste Unternehmenskultur? Also unglaublich viel Lug und Trug. Ja, ich kann eben auch mit diesen Fragen schon in eine bestimmte Richtung gehen. Ja, ich habe vor Jahren mal mit einer Personalchefin gearbeitet. Da ging es darum, dass ich eben Workshops mache und es sollte dann gemessen werden, ja, anhand dieser Mitarbeiterbefragung, wie meine Workshops war. Ich sag, das kann man doch gar nicht messen. Letztlich müssen die Führungskräfte ja den Mitarbeitern überhaupt erstmal die Erlaubnis geben, dass wir das, was wir ausgearbeitet haben, einsetzen dürfen. Das heißt, ich alleine bin ja gar nicht für das Ergebnis dann verantwortlich. Das ist dann eine Frage der Umsetzung und des Machenlassens und des Dürfens und so weiter. Ach, sagt die Personalchefin zu mir, da brauchen Sie sich mal keine Sorgen machen. Wir haben die Fragen so gestellt, dass da ein gutes Ergebnis bei rauskommt.
Ja, genau.
Also nur um zu sagen,
in diesem
Fragebogen, da steckt so viel Kosten drin, so viel Zeit drin, weil es ja oft auch mit Externen gemacht wird. Ja, und das ist jetzt das Wunderste, Beispiel, was du quasi hast finden können, um zu sagen, dieses Riesentool, was unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, Zeit, die wir viel besser und effizienter einsetzen können, was unglaublich viel kostet und was uns gar nichts bringt, außer ein bisschen Tendenzen und ganz viel Lug und Trug, wieder mal Lug und Trug im Unternehmen, um eine schöne Fassade zu haben, das kommt weg und ich mache nur noch die Gewissensfrage. Und da habe ich nur noch Platz zum Ausfüllen. Ja, früher hat man die Meinungsforschungsinstitute oder Marktforschungsinstitute das natürlich nicht gewollt, weil die KI konnte oder also das Programm konnte gar nicht diese individuellen Antworten ausarbeiten. Aber heute mit KI kann man das machen. Also Gewissensfrage mit generativer KI-Tool zusammen ist perfekt. Und ich kriege ein sofortiges Bild. Ja, Mitarbeiterbefragung nach einem Jahr. Ja, die Mitarbeiter, die unzufrieden waren, die sind doch schon längst weg. Ja, und haben ganz viel Malheur draußen auf den Arbeitgeberbewertungsplattformen und in den sozialen Netzwerken verursacht, weil sie einfach so viel Frust haben, weil sich eh nichts ändert und man sie nicht nach der Meinung fragt. Und mit Gewissensfrage habe ich, wenn ich sie stelle, das kann ich in einem erweiterten Meeting ganz locker machen. Und ich habe sofort Rückmeldungen und die Führungskräfte wissen sofort, wo es jetzt brennt und was ich morgen eben anpacken muss und verändern muss, dass die Mitarbeiter sehen, es bewegt sich was und ihre Meinung ist wichtig. Und die Hinweise, die die geben, sind wertvoll und schon bleiben eben auch die Talente im Unternehmen und arbeiten fröhlich mit daran, dass sich tatsächlich was ändert.
Ja, ja, und was du auch sagst, ich glaube, es macht natürlich einen Riesenunterschied, wer gibt den Raum, also wer lädt ein in so einen Raum, wo diese Frage gestellt wird. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal sehr voraussetzungsvoll, dass das eben auch, ne, in einem hierarchischen Unternehmen zum Beispiel dann auch wirklich von oben kommt, ne? Weil sonst führt man ja immer mit so dieses, ach, das wollen die doch eh nicht hören. Ne, jetzt schreiben wir das jetzt hier auf, aber eigentlich interessiert sich doch da keiner dafür. Ne? Ja. Also dann kann es ja nicht wirken, oder?
Ja, also diese grundsätzliche Entscheidung, operative Veränderungen werden in der Mitte der Organisation verarbeitet oder bearbeitet. Diese grundsätzliche Entscheidung, die muss, wie man immer so schön sagt, von ganz oben kommen. Ja, dass dieses Unternehmen, weil sie eben verstanden hat, die Weisheit der vielen, der Mitarbeiter, die tagtäglich im Operativen zu tun hat, die wissen doch viel mehr und besser, was funktioniert und was schon längst veraltet ist und was die Kunden gar nicht mehr wollen und was die Talente anderswo in anderen Unternehmen an Arbeitsumfeld viel besser bekommen. Das wissen doch die Menschen aus der tagtäglichen Praxis. Wir sind so weit weg hier oben in unseren Filterblasen, in unserer Management Isolation. Wir wissen es nicht mehr. Deswegen müssen wir doch im Operativen die Leute selbst daran arbeiten lassen. Und ich präferiere eben aus der Mitte der Organisation. Es gibt ja auch die Graswurzelbewegungen, die kommen eben von ganz unten. Und ich präferiere Mitte der Organisation, um zumindest die unteren Führungslevels mitzunehmen. Ja, ja. Weil die sind ja oft auch noch leidtragend. Die sind ja die alles das, was von ganz oben kommt, ausführen sollen. Ja, und in den Teams, das schreibst du auch ja so wunderbar in deinem Buch, in den Teams erwartet man dann Selbstorganisation. Aber verantwortlich für das, was dann am Schluss die Teams als Ergebnis haben, ist immer noch die Führungskraft, die aber sich nicht einmischen sollte. Das ist ja paradox. Ja, und das funktioniert ja auch gar nicht. Ja, und dann ist es kein Wunder, dass plötzlich die Selbstorganisation, die ja per se eine gute Sache ist, dass die jetzt schon wieder auf den Prüfstand stellt. Man macht es halt nicht richtig. Ja, es ist halt eben wie gescheitert. Nicht das Thema als solches ist gescheitert, sondern das Wie ist gescheitert, weil es immer noch zu sehr von oben her alpha-hierarchisch gesteuert wird. Und deswegen aus der Mitte der Organisation, ich nehme eben gerne die unteren Führungskräfte mit in diesen Prozessen, weil die sind eben immer noch nah dran und die sind ja auch das Bindeglied. Die sind überhaupt nicht die Lähmschicht. Die sind die Lähmschicht, ja, weil sie gar nicht anders arbeiten dürfen, weil sonst hätten sie bald keine Karriere und keinen Job und keine Boni mehr. Genau. Sondern die wollen auch mitarbeiten und es besser machen. Und die nehmen wir auch mit. Aber in meinen Workshops sind nie die oberen Führungskräfte, weil Macht killt Kreativität.
Ja, ja. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt Kill a Stupid Rule. Wir haben die Gewissensfrage und vielleicht das Dritte. Das ist ähnlich, aber doch wieder ganz anders. Elephant in the Room. Oh, ja. Finde ich auch ganz wunderbar.
Ah, super. Ja, super. Ne?
Wo es ja auch nochmal darum geht, zu sagen, was spricht hier eigentlich gerade niemand an? Ja? Also was sind eigentlich die Dinge, die doch eigentlich jede spürt hier im Moment, aber aus irgendeinem Grund hier wohl, ne, es nicht so opportun ist, das jetzt hier zu sagen.
Ja, und das ist ein Tool, das ist super, dass du es ansprichst, weil jetzt kommen wir dann tatsächlich auch in die strategische Ebene. Diese Tabuthemen im Unternehmen, die habe ich im Wesentlichen, die im strategischen Bereich und eher im Top-Management. Die Mitarbeiter sprechen Dinge nicht an, weil die ganz genau wissen, das will man bei uns, wer ist Mann, das will man bei uns im Unternehmen nicht. Das ist nicht gern gesehen, da könnte ich mir die Finger verbrennen oder die Zunge verbrennen, wenn ich das jetzt anspreche, weil im Grunde genommen man weiß, weiter oben sind diese Dinge anzusprechen, sind nicht gern gesehen. So. Und so entwickeln sich oft als kleinen Mäuschen, wenn man sie als kleines Mäuschen, du sprachst eben von Kommunikation, kommunikativ bearbeiten würde, wäre das alles kein Thema, kriegte man so schnell rucki-zucki aus der Welt, weil zwei Menschen setzen sich zusammen und finden eine gemeinsame Lösung, die für beide gut und richtig ist, und probiert es mal aus. Ja, letztlich muss ja der Kunde entscheiden, interner Kunde, Mitarbeiter oder externer Kunde, 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 muss ja entscheiden, ob das was ist oder nicht. So, und aus solchen Mäuschen werden dann die großen Elefanten, die den ganzen Raum ausfüllen und alles letztlich blockieren. Mhm. Und diese Tabuthemen, diese großen Blockaden, diese Hindernisse, die es in jedem Unternehmen gibt, die müssen weg. Die müssen an irgendeiner Stelle mal angesprochen werden. Mhm. Ja, und das Schlimme, das schreibst du auch in deinem Buch, ist dieses große Schweigen in den Unternehmen. Keiner traut sich was, wenn es um die wahren Dinge geht, die uns blockieren. Ja, wir eiern da drum herum und finden Ersatzproblemchen, ja, nur um nicht das große gemeinsame Problem mal anzusprechen. Und da ist eben dieser Workshop Elephant in the Room. Ja, das heißt, wir müssen diese großen, dicken, fetten Elefanten im Raum, die müssen wir eben auch einmal benennen dürfen. Ja, ja. Das ist ein ganz spezieller Workshop. Also da braucht es wirklich von dem Moderator, der das macht, enorm viel Fingerspitzengefühl, Wissen auch um das Organisationale, Hierarchische, was wir in den traditionellen Unternehmen noch haben, was hinter den Kulissen stattfindet, auf den Hinterbühnen, wie man so schön sagt. Man braucht da ganz viel Wissen dazu, das zu verstehen, und ganz viel Empathie und Fingerspitzengefühl, das so anzusprechen, dass endlich mal auch ein bisschen, ja, auf gut Deutsch, die Hosen runterkommen.
Genau, aber auch hier, es kann auch tatsächlich nach hinten losgehen, denn es steht und fällt natürlich auch wieder damit, dass es eine Unternehmensführung oder Leitung gibt, die das auch wirklich hören will und die da auch gewappnet ist, das zu hören und damit auch was macht. Und da beißt sich dann ja doch leider manchmal die Katze in den Schwanz. Ja. Denn diese großen Tabus, die gäbe es ja eventuell gar nicht, wenn es eine Leitung gäbe, die das eben auch nicht aktiv tabuisiert, ne? Oder von der man eben annimmt oder von der man eben denkt, die wollen das ja eh nicht hören. Und da habe ich also auch schon die krassesten Sachen erlebt, muss ich sagen.
Ne? Erzähl du mal eine Geschichte.
Ja, also die Geschichte, die mir hierzu einfällt, ist, dass tatsächlich zwei Vorstände zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier bei uns hat jetzt gerade ein Kollege gekündigt und das ist für uns eine Riesenkatastrophe, weil der hat uns gerade einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut und wenn der jetzt geht, dann wissen wir gar nicht, was wir so richtig machen sollen. Und der hat gesagt, er geht deshalb, weil das hier bei uns eine total toxische Unternehmenskultur ist. Ja. Und wir glauben dem das aber irgendwie nicht. Also wir glauben, der sagt das nur so. So. Und und dann habe ich gesagt, naja gut, also was habt ihr denn für Möglichkeiten? Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann haben sie gesagt, naja gut, vielleicht ist ja doch was dran. Könnt ihr nicht für uns mal Interviews führen mit der zweiten Führungsebene und fragen, ob das stimmt? So, beziehungsweise, ne, also natürlich jetzt nicht so ein bisschen anders gerahmt, so im Sinne von, was sind eigentlich hier unsere Stolpersteine, was brauchen wir, um in die Zukunft zu gehen, wie muss ich Führung ausrichten und. Ja. Und dann haben wir das gemacht und sind da auch ganz neutral in diese Interviews rein. Und es kam uns ein einziger Shitstorm entgegen. Also sowas haben wir noch nicht erlebt. Also das war, als hätte man irgendwo einen Deckel geöffnet. Und dann haben die sich da dermaßen ausgekotzt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das war heftig, ja. Und da kam auch ganz, ganz viel Kritik eben am Vorstand. Und und dann haben wir eben auch das zurückgemeldet. Und die waren natürlich völlig geplättet. Ne? Mhm. Die waren total geplättet. Das hätten sie wirklich nicht erwartet. Ja. Und dann hat sich das ein paar Tage gesetzt. Mhm. Und dann wollten sie es eigentlich auch schon nicht mehr hören.
Okay.
Ja, so, und den Rest erzähle ich jetzt gar nicht, weil da kriege ich jetzt auch schon wieder schlechte Laune. Aber genau, und sowas kann da nämlich, kann da natürlich schon rauskommen, ne? Ja. Und dann muss man, glaube ich, auch gut gucken, gerade als externe Beratung, die das dann auch begleitet. Nimmt man sowas überhaupt an? Wie kann man sich da selber auch ein Stück davor schützen, es vielleicht sogar noch schlimmer gemacht zu haben dort? Ne?
Ja. So. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade für mich beschlossen, weil ich würde klipp und klar sagen, also unter diesen Umständen würde ich das Mandat nicht annehmen, weil es mir erstens keinen Spaß macht und weil ich jetzt schon weiß, das ist relativ aussichtslos. Ja, wenn das in den Köpfen der zwei Herren so sich verfestigt und trotzdem, dass sie es jetzt sozusagen hingeknallt bekommen haben, wollen sie sich das nicht angucken. Ja, und das ist ja auch das Thema, das hat sich dann im Unternehmen genau manifestiert. Ja, weil es hat genau klein angefangen und niemand hat sich getraut, darüber zu sprechen. Da gibt es ja auch diese Riesenfilterblase Management Isolation. Die haben sich Leute erzogen, die ihnen nach dem Mund reden. Es entsteht diese Ja-Sager-Kultur, es entsteht Fassadenmalerei, es entsteht Heuchelei. Und die graben sich sozusagen ein in eine schöne kleine Welt, ihre eigene Welt, wie das Unternehmen, wie es im Unternehmen läuft, und verschließen sich vor der Wirklichkeit. Ja, also ich sage, ich unterscheide da zwischen U1, U2, U3. Ja, U1 sind die Unternehmen, die verstehen das alles und gehen mit den Trends in die Zukunft. U2 plätschert aus und U3 ist ganz bald tot. Ich würde sagen, so ein Unternehmen ist auch ganz bald tot, weil da will niemand mehr arbeiten. Die Kunden spüren die dicke Luft, es bleibt alles im Alten. Da will auch kein Kunde mehr kaufen. So ein Mandat nehme ich nicht an. Da weiß ich jetzt, du würdest da noch ein bisschen, womöglich mit deinem Team, würdest du da noch ein bisschen, wie soll ich sagen, hoffnungsvoller, zuversichtlicher hinarbeiten. Da habe ich ja jetzt jemanden, den ich da ins Spiel bringen kann.
Nein, danke.
Gerne, mache ich doch gerne. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Und das sagt eben im Grunde alles. Ja, also das Wichtigste, was ich oben brauche, ist zu verstehen, wir da ganz oben, wir zwei oder drei im Top-Level Geschäftsleitung, wir leben zwangsläufig in der Filterblase und die muss ich jetzt aufpieksen oder wir werden alle gemeinsam darin untergehen. Ja, und ich bringe da auch gerne diesen Vergleich mit früher. Früher bei Hofe war es ja noch viel schlimmer. Da hatten wir ja diesen Hofstaat. Da waren nur alle, die knicksten nur rum und redeten dem Herrscher nach dem Mund. Und die klugen Herrscher, die hatten ja immer diesen Hofnarren. Ja, und der trat ein bisschen verrückt auf und ein bisschen bunt auf, aber es war der Einzige, der Klartext reden durfte. Und das war ja nicht nur dieses Auftreten zur Unterhaltung. Diese Hofnarren, die hatten früher bei den klugen Fürsten eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das waren nämlich die Berater, die auch wirklich intern ja dem Chef mal sagen durfte, wie es da draußen in seinem Reich wirklich aussieht. Und er benutzte die quasi eben auch als Sparring-Partner, als klugen Berater, ja, als Entwickler für die Zukunft. Und diese Leute, die brauchen wir im Top-Management. Ja, früher hat man die gerne Querdenker gemacht, also nicht die Querulanten, sondern die konstruktiven Querdenker. Der Begriff ist ja leider jetzt so ein bisschen abartig entwürdigt oder entweiht worden. Ich nenne sie Übermorgengestalter. Das sind eben gleichzeitig die Menschen, ja, die durchaus Klartext reden und den Blick für die Zukunft haben und wirklich engagiert aktiv helfen wollen, dass das Unternehmen in die Zukunft kommt. So, und diese Leute müssen in den Boardroom. Ja, nicht die Leute, die einem nach dem Mund reden, sondern genau diejenigen, und das muss ein weiser CEO oder eine weise Geschäftsleitung verstehen, wir brauchen genau die, die uns die Wahrheit sagen und die sich trauen und die mutig sind, ja, also auch nicht mit Geschenkpapier uns schön machen. Die brauchen wir, das sind die wichtigsten Mitarbeiter im Unternehmen, die müssen wir im Boardroom haben. Ja, und ich kenne sehr schöne Beispiele dafür, wo man das dann endlich gemacht hat. Ja, das sind oft auch die Jüngeren, die nichts zu verlieren haben, weil die wissen, wenn die hier im Unternehmen nichts verändern dürfen, die haben jeden Tag haben die Top-Angebote am Schreibtisch liegen, da winken schon 10 andere Firmen. Also diese jungen Berater, diese Jungen, die wirklich was bewegen wollen, die mitgestalten wollen, die selbstwirksam arbeiten wollen, die an der Zukunft, ja auch an der nachhaltigen Zukunft mitarbeiten wollen, die muss man in Boardroom lassen.
Ja.
Das habe ich ganz lange geredet, aber an der Stelle wird es eben einfach, da muss man auch wirklich viel hinreden. Und nur, wenn eine Geschäftsleitung dann versteht, ja, es kann vielleicht richtig, richtig wehtun und da werden ein Haufen Fassaden fallen und es wird auch nicht leicht für uns sein, aber wir müssen uns dem stellen. Und wenn die sich dem stellen, dann kann man diesen Elephant in the Room Workshop machen. Und bevor ich ihn mache, stelle ich immer auch eine Sicherheitsfrage. Ja, das heißt, bevor es überhaupt losgeht, das ist so eine Elvis-Skala, die wird umgedreht, also hinter eine Pinnwand, dass auch niemand sieht, wer hat was gesagt. Und dann wird eben diese Frage gestellt, wie ehrlich glaubst du, dass wir im Rahmen dieses Workshops miteinander arbeiten und alles offen aussprechen können?
Mhm, ja.
Und wenn die Werte dann nicht bei 9 oder 10 ist, dann mache ich den Workshop nicht, weil dann ist es wieder wie immer. Es wird nicht ehrlich gesagt, es ist wieder Schönfärberei, es ist wieder nur Sonntagsgerede und wir kommen an die echten, wahren Blockaden und Hindernisse, kommen wir nicht ran. Dann müssen wir uns mit was anderem beschäftigen, eben einfach, wie arbeite ich anders an der Unternehmenskultur, bevor ich dann so einen Elephant in the Room Workshop machen kann. Wenn ich ihn aber durchgezogen habe, das ist wie ein klärendes Gewitter. Ja, und nach dem Gewitter ist eben wieder, da gab's Blitz und Donnerschlag und nach dem Gewitter ist aber wieder schönes Wetter. Und jetzt kann ich mit dieser Heiterkeit, die jetzt plötzlich entstanden ist, dass wir auch den ganzen Dreck mal rauskehren konnten und es uns mal von der Seele reden könnten. Und jetzt sind wir konstruktiv offen, wenn nicht so wie früher, wie denn dann?
Ja. Liebe Anne, vielen Dank. Ich glaube, ich darf kurz transparent machen für dich. Für uns bleibt hier gerade bei dir ein bisschen die Welt stehen, denn du hast Handwerker da und die warten jetzt, dass du ihnen ein Zeichen gibst, dass sie wieder Lärm machen dürfen. Insofern beenden wir unser Gespräch an dieser Stelle, obwohl ich jetzt wirklich noch Lust hätte, mit dir weiterzusprechen. Ja. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du auch die anderen Tipps sehen möchtest, dann ist jetzt der erste Schritt, einfach mal zu uns auf LinkedIn zu gehen und hier unseren Beitrag zu lesen zu diesem schönen Podcast mit Anne Schüller und dann natürlich dir auch das Buch zuzulegen, Zukunft meistern, ist erschienen im Gabal Verlag. Also lieben Dank, liebe Anne, für deine Zeit heute.
Und ich gebe auch den Hinweis, dieses Buch gerne verschenken. Ja, es denen, die anonym, denen, die es wirklich brauchen können, einfach mal auf den Tisch zu legen. Ja, um einfach diesen Spirit ins Unternehmen zu lassen. Da muss ich nur noch hoffen, dass die es mal aufschlagen können. Da kann man ja noch mit so diesen bunten Fähnchen so zwei, drei
Passagen reinmachen,
mal rauskopieren. Also diese Kommunikation, ja, diejenigen, die was verändern wollen, die müssen dann auch smarte, kluge, pfiffige Kommunikation ins Unternehmen bringen, um es auf dem einen oder anderen Weg in die Wege zu leiten, also immer gerne auch Bücher verschenken. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtige, dass wir wirklich mit den Unternehmen, die es verdient haben, tatsächlich in die Zukunft kommen.
Genau. Vielen Dank, liebe Anne.
Gerne.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.